Ich danke euch, Lieben, dass ihr uns so in den Lobpreis hineingeführt habt. Sei du der Mittelpunkt. Das Lied ist eigentlich, finde ich, recht programmatisch für den heutigen Vormittag, für diesen Gottesdienst, den wir miteinander feiern. Wir wollen das Abendmahl gleich miteinander feiern. Und das gehört, denke ich, dann alles mit hinein, was bisher schon Bestandteil dieses Gottesdienstes war, dass wir einander grüßen, dass wir aufeinander hören, dass wir einander Anteil nehmen und geben, gerade auch in der Fürbitte. Ich denke gerade, das Gebet für die Kranken passt heute Morgen da sehr, sehr gut rein. Ich möchte euch auch von unserer Tochter Sarah, die ja schon seit jetzt über 10 Jahren in Texas lebt und die eben auch krank ist, ganz liebe Grüße bestellen. Sie bedankt sich für alle Fürbitte, die sie richtig doll spürt und die ihr eine ganz große Hilfe sind, die Gebete. Und ihr geht es ein kleines Stückchen besser und wir bleiben weiter dran, bis Gott seine Wunder an ihr und all den anderen Kranken vollendet. Und das ist gut, dass wir einander in dieser Hinsicht auch haben. Ich möchte heute Morgen an diesem Abendmahlsgottesdienst mit euch über einen sehr bekannten Abendmahlstext nachdenken, eigentlich bloß über den Kernsatz oder einen Kernsatz in diesem Text. Es ist für mich einer der beeindruckendsten Bibeltexte überhaupt, finde ich. Und zwar wird seine ganze Dimension dann deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass angetrieben vom Heiligen Geist der Prophet Jesaja diesen Text 400 Jahre vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus geschrieben hat und dass er in diesem Text eigentlich eine ganz, ganz tiefgehende Theologie über das Sterben, das stellvertretende Sterben Jesu Christi am Kreuz für uns entwickelt hat. Eine Theologie, die leider bis heute die allermeisten Juden noch nicht sehen können, noch nicht erkennen, noch nicht verstehen können. Und das ist, wie gesagt, 400 Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wurde, von dem Heiligen Geist in sein Herz gelegt worden. Ich lese uns diesen Abschnitt aus Jesaja 53 zunächst vor und wir werden ihn ganz zum Schluss nochmal lesen. Ich werde, keine Angst, nicht den ganzen Text jetzt kommentieren wollen, aber ich finde es einfach wichtig, dass gerade weil wir heute Abend mal feiern, dass wir ihn in seinem Zusammenhang wahrnehmen und würdigen. Jesaja schreibt in diesem Kapitel 53 ab Vers 2: Der Herr ließ seinen Boden emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlagen und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Der leidende Gottesknecht, so haben Theologen dieses Kapitel überschrieben. Und wir, die wir das Vorrecht haben, das Neue Testament zu kennen, die Berichte über Jesu Leben und Sterben am Kreuz, wir haben, denke ich, beim Lesen dieses Abschnitts all die Bilder vor Augen, die uns ja auch schon das ein oder andere Mal filmisch vor Augen geführt worden sind. So wie Jesus leidet, blutet, stirbt, damit wir es nicht selber müssen. Worauf ich heute Morgen mein Augenmerk mit euch richten möchte, das ist für mich ein Schlüsselvers in diesem Abschnitt, der vielleicht schnell überlesen wird und ein Stück untergeht. Wobei dieser Vers aus meiner Perspektive die Motivation Gottes beschreibt, warum der Vater im Himmel bereit wurde, seinen eigenen Sohn diesen Weg gehen zu lassen. Wir leiden im Moment als Ehepaar daran, dass unsere einzige Tochter bei den vielen Jungs, die wir haben, leiden muss in Texas, weit weg, wo wir nicht helfen können. Der Vater im Himmel, der wusste im Vorfeld, was auf Jesus zukam. Und er wusste, in dieser Situation ist er als Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, nicht weniger hilflos als wir beide jetzt im Blick auf unsere Tochter in Texas. Er hat ihn dieser Situation ausgeliefert und hat sich ganz zurückgezogen aus diesem Geschehen, obwohl er wusste, was auf Jesus zukam. Warum, um alles in der Welt, tut ein liebender Vater so etwas mit seinem Sohn? Ich glaube, der Vers 6 in diesem Abschnitt liefert uns die Antwort. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Das schreibt natürlich der Jesaja, aber diese Perspektive, diese Erkenntnis ist, glaube ich, nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern ich bin eigentlich der tiefen Überzeugung, dass Gott uns hier einen Blick in sein Herz gewährt, dass wir hier sehen können, welchen Blick Gott für uns, für seine Geschöpfe hat. Damals hatte, vor jetzt rund 2500 Jahren und ich glaube bis zum heutigen Tag hat, dass er seine Geschöpfe anschaut und sagt, die sind ja wie Schafe, völlig orientierungslos. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich es unlängst noch mal wieder gehört habe, gar nicht lange her, sprach ich mit irgendjemandem über Schafe oder ich habe es gelesen, dass Schaf, dass die Tatsache, dass wir als Schafe bezeichnet werden, ja nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen Stellen in der Bibel, dass das wirklich nicht gerade ein Kompliment ist. Schafe sind nicht die intelligenteste Ausgeburt der Schöpfung, der Kreation. Derjenige beschrieb, wie er es beobachtet hat, bei seinen Schafen an einem Elektrozaun, dass ein Schaf an einen Zaun ging, hat unser Hund letztens übrigens auch gemacht, und die Zunge dran gehalten. Das hat einen sehr deutlich sichtbaren und hörbaren Effekt. Heulend und jaulend ging der Hund davon und ist wohl auch dieses Schaf davon. Die anderen Schafe sind dann hergegangen und haben sich in einer Reihe an den Zaun gestellt und jeder hat es ausprobiert. Ziegen sehen das bei einer Ziege und alle gehen vom Zaun weg. Wir sind keine Ziegen, wir sind Schafe. Jeder muss den gleichen Blödsinn selber machen. Als könnten wir überhaupt nicht lernen, nicht begreifen. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Ein jeder ging auf seinem eigenen Weg. Nochmal, das ist eine Situationsbeschreibung, die der Geist Gottes dem Jesaja vor 2500 Jahren ins Herz gelegt hat. Das Hintergrundbild, das ich euch da drunter gesetzt habe, ist nicht 2500 Jahre alt, sondern zeigt die Neuzeit. Aber ich habe diese Aussage und dieses Bild sehr bewusst in eins gesetzt, weil ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es jemals eine Zeit gab, in der diese Situationsbeschreibung, diese 2500 Jahre alte Situationsbeschreibung mehr zugetroffen hat als heute. Die moderne Welt scheint sämtliche Orientierung verloren zu haben. Sie wird scheinbar immer orientierungsloser. Zumindest was unsere westliche Welt anbelangt, trifft das, glaube ich, zu. Wir haben so viele Vorzüge in dieser modernen Welt, die wir genießen dürfen und genießen sollen. Und einer der größten Vorzüge besteht darin, dass wir Freiheit haben. Freiheit ist ein unglaublich großes Gut und Jesus Christus hat nicht zuletzt am Kreuz genau für Freiheit gekämpft und gelitten und ist dafür gestorben. Aber Freiheit hat zwei Seiten. Wir haben so sprichwörtlich diese Aussage von der Qual der Wahl. Wir haben heutzutage die Freiheit, unseren Stromanbieter auszuwählen. Wir haben die Freiheit, unseren Telefonanbieter auszuwählen, unseren Gasanbieter auszuwählen. Wir haben die Freiheit, unseren Arzt auszuwählen. Immer mehr Ärzte, habe ich nachgelesen, gehen dazu über, mit den Patienten die möglichen Behandlungswege zu besprechen und zu sagen, was denken Sie denn, was wir machen sollten. Wir haben die Freiheit der Wahl. Aber irgendwie macht uns das nicht unbedingt so richtig glücklich, oder? Ich habe im Internet etwas nachgelesen, habe einfach mal dieses Stichwort Qual der Wahl eingegeben und kam dann auf einen Vortrag, den der Soziologieprofessor Barry Schwarz gehalten hat, Amerikaner. Der hat das Buch geschrieben, ist auf Englisch, ich versuche es gerade zu übersetzen, Die Widersprüchlichkeit der Wahl. Das ist das, was Widersprüchliches ist. Und er beschreibt einige Auswirkungen der Tatsache, dass wir so viel Freiheiten haben zu wählen. Eine erste Auswirkung, sagt er, ist das Bereuen und das Vorahnen des Bereuens. Da keine Perfektion existiert, wird alles, wofür man sich entscheidet, auch Fehler haben. Man kann sich nun leicht vorstellen, dass wir eine bessere Wahl hätten treffen können. Die Folge ist, dass man die Entscheidung bereut und so mit seiner Wahl weniger zufrieden ist, auch wenn es vielleicht eine recht gute Wahl war. Je mehr Optionen es gibt, desto leichter passiert uns das. Zweitens, Opportunitätskosten. Wird jetzt gleich erklärt, was das ist. Kein Problem. Hat man eine Entscheidung erst einmal getroffen, denkt man viel zu leicht darüber nach, welche Vorteile der anderen Option einem nun durch die Lappen gegangen ist. Wieder wirkt sich das negativ auf die Gesamtzufriedenheit aus. Auch wenn die Entscheidung goldrichtig war, wieder gilt, je mehr Optionen es gab, je mehr Eigenschaften wir verworfen haben, umso intensiver das Hinterhertrauern. Drittens, Steigerung der Erwartung. Mit der Anzahl der Möglichkeiten steigen auch die Ansprüche. Wenn es 100 Jeans zur Auswahl gibt, ist man nicht länger mit seiner guten Jeans zufrieden, denn irgendwo unter den zahllosen Möglichkeiten muss es doch noch die perfekte Jeans geben. Viertens, Selbstvorwürfe. Wenn man keine Wahl hat, ist man für die Entscheidung nicht verantwortlich. Wenn man ein Gerät gekauft hat und dieses sich als schlecht herausstellt, dann kann man den Hersteller dafür verantwortlich machen. In einer Welt der endlosen Wahlmöglichkeiten fragt man aber, warum habe ich mich denn nicht für das andere Gerät entschieden? Die Verantwortung liegt so nicht mehr bei der Welt, die vielleicht unfair ist, sondern nur bei uns selbst. Schließlich haben wir alle Wahlmöglichkeiten. Er beschreibt zwei Auswirkungen dieser vielen Wahlmöglichkeiten, dass nämlich ganz, ganz viele Menschen, anstatt befreit zu werden, gelähmt werden. Vor lauter Wahlmöglichkeit wissen sie gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn ich das mache, mache ich es falsch. Und wenn ich das mache, verpasse ich das. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Menschen nicht in Lähmung verfallen, sondern in hektischen Aktivismus und meinen, sie müssten möglichst alles mitnehmen, was sich irgendwo bietet, damit sie ja nichts verpassen. Beiden Gruppen gleichermaßen ist zu eigen, dass sie über diesen Prozessen im höchsten Maß unzufrieden sind. Ich finde eigentlich, dass man unsere Situation in unserer Gesellschaft nicht treffender beschreiben kann. Alle Türen stehen uns offen, aber alle Menschen scheinen da zu stehen, völlig orientierungslos und zu sagen, durch welche soll ich denn jetzt gehen? Und sie rennen von einer Tür zur nächsten, hektisch hin und her, oder verkriechen sich in irgendeiner Ecke und sagen, lass mich doch mit dem allen zufrieden. Wenn das Ganze die Wahl unserer Jeans betrifft, ist das ja noch erträglich. Aber es sieht ja auf dem Markt der Sinnmöglichkeiten für unser Leben kein bisschen anders aus. Auch da gibt es in unserer Gesellschaft keinerlei Orientierung mehr. Alles ist möglich. Und der so hochgelobte Begriff der Toleranz, die allem und jeder Idee Respekt entgegenbringt, bringt eben mit sich, dass ich auch bei keiner Idee, bei keinem Lebensentwurf, bei keiner Haltung mich mehr traue zu sagen, das ist nicht richtig. Das ist falsch. In dem Moment, wo ich sagen kann, das ist falsch, fällt eine Wahlmöglichkeit für mich weg. Und die Entscheidung, mein Leben zu gestalten, wird ein Stückchen leichter. Aber wir alle irren umher wie Schafe, die keinen Plan haben, wo es langgehen soll. Das ist es, was Gottes Herz zerreißt, ihr Lieben. Seine eigenen Geschöpfe zu sehen, für die er einen Plan hat, für die er einen Weg hat, für die er ein Ziel hat, einen Sinn, eine Berufung. Und sie irren umher und wissen nicht, wo rechts und links und oben und unten richtig und falsch ist. Und das ist der Grund, der ihn bereit gemacht hat, seinen eigenen Sohn zu senden und zu sagen, es darf so nicht weitergehen, Jesus. Sie brauchen Orientierung. Wir leben in einer Welt, in der es keinen Maßstab gibt. Das gilt sicherlich in besonderer Weise für Menschen, die Jesus Christus gar nicht kennen. Aber leider nicht nur. Dass unsere Politiker, von denen man früher vielleicht Maßstäbe erwartet hat, die Führer eines Volkes, von denen man gedacht hat, sie zeigen uns, was das Ziel für unsere Existenz, für unsere Nation, für die nächsten Jahre ist, dass die keinen Maßstab mehr haben, das wird so erschreckend deutlich. Der einzige Maßstab, der noch Gültigkeit zu haben scheint, ist der Maßstab der Umfragewerte. Richtig ist, was die Umfragen nach oben treibt. Richtig ist, was genügend Wählerstimmen hinter mir versammelt. Dem eifere ich nach. Das ist die goldene Kuh, an der wir uns orientieren. Was mich aber fast noch mehr erschreckt, ist die Frage, welche Maßstäbe denn wir als Christen haben. Wir waren gestern als Gemeindeleitung vormittags zu einem Klausurvormittag zusammen. Unter anderem haben wir uns getroffen, um über ethische Maßstäbe in dieser Welt zu sprechen. Natürlich nicht weltweit, sondern Dabringhausen bezogen. Eingangs hatte der Uwe, unser Gemeindeleiter, uns den Artikel der letzten Woche aus der Bergischen Morgenpost mitgebracht, wo darüber berichtet wurde, wie im Siegerland jetzt eine Pfarrerin eingeführt wird, die vor ein paar Monaten oder vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht genau den Zeitraum, noch als Pfarrer in einer anderen Gemeinde tätig war. Also eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, wie man den will, nach Geschlechtsumwandlung. Ach, geht's uns gut, das ist bloß die evangelische Kirche, wir sind das nicht. Wie Schafe irren wir alle umher an so vielen Punkten. Was ist unsere Orientierung, was ist unser Maßstab? Wonach richten wir uns? Ihr Lieben, für mich ist das zum Beispiel eine massive Anfrage an unsere Bibelkenntnis. Eine massive Anfrage daran, wie gut wir das Wort Gottes denn überhaupt noch kennen. Und da gibt es sicherlich extreme Beispiele, wie das gerade erwähnte, aber da gibt es auch manches Erschrecken, vielleicht bei mir selber oder auch bei anderen Menschen aus der Gemeinde, mit denen ich über eine Frage ins Gespräch komme, wo ich merke, die Orientierungspunkte, die Wertmaßstäbe rühren überall her, aber nicht aus der Bibel. Und es ist keineswegs so, als wenn wir keine Wertmaßstäbe mehr geliefert bekämen. Sie werden nicht so benannt. Sie werden nicht so deutlich postuliert und ausgesprochen, nicht irgendwo an schwarzen Brettern ausgehängt, aber sie sind permanent, dauerhaft, als Dauerbeschuss in unseren Medien vorhanden. Ob wir nun das Stichwort Sexualethik nehmen oder ob wir das Stichwort Finanzethik nehmen. Egal, welchen Bereich unseres Lebens wir nehmen, wenn wir uns nicht aus dem Wort Gottes heraus Maßstäbe schenken lassen, dann wird der Teufel sie uns frei Haus liefern. Und die einzige Person, die Verantwortung für die Maßstäbe haben, die dein Leben prägen, die einzige Person bist du. Gesundheit. Da, wo wir uns dem Wort Gottes aussetzen, da wo wir bewusst unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Köpfe aufmachen für die Maßstäbe des Wortes Gottes, da kann der Heilige Geist uns prägen. Und da kann er in uns etwas hineinlegen, das uns vielleicht vom Naturell her ganz, ganz fremd ist. Glaubt ihr wirklich, der Jesaja hätte eine solche Sicht für sein Volk gehabt? Ich glaube das nicht. Das war die Herzenssicht Gottes, die der Heilige Geist in ihn hineingelegt hat. Und wir brauchen die Herzenssicht Gottes für die Fragen, die uns im Jetzt und Hier bewegen und die dazu führen, dass wir unseren Alltag so gestalten, wie wir ihn gestalten. Denn das sollte uns bewusst sein. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit die Schafe, die umherirren, nicht mehr auf ihrem eigenen Weg gehen. Aber nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, kurz bevor er aufgefahren ist, hat er gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Jetzt kommt die letzte Begründung für das Hintergrundbild. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein, sagt Jesus im Matthäusevangelium. Unsere Berufung, ihr Lieben, ist, dass wir zum Maßstab für diese Welt werden. Woran sollen sich Nichtchristen denn sonst bitteschön orientieren? Woher sonst sollen sie denn eine Ahnung davon bekommen, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat? Was nutzt es irgendjemand auf diesem weiten Globus, wenn wir hier in unseren frommen Mauern beieinander sitzen und den moralischen Verfall unserer Gesellschaft bejammern? Das kann man doch getrost in die Tonne hauen. Das hilft keinem weiter. Aber wenn wir aus unseren frommen Mauern, gestärkt durch den Geist Gottes, ausgerüstet mit den Maßstäben des Wortes Gottes, in diese Welt hinausgehen und ihnen vor der Nase vorleben, was Gottes Maßstäbe sind, dann haben sie eine Chance. Erst dann. Für dieses Anliegen, dass sie es erkennen können, hat Gott seinen eigenen Sohn geopfert, damit die Schafe nicht in die Irre gehen. Und sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Wo kriegen das meine Nachbarn? Wo kriegen das meine Arbeitskollegen? Wo kriegen das meine Zeitgenossen mit? Sind wir bereit, um ihrer Orientierung willen selbst mal Anstoß zu werden? Denn darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir anfangen, das auszuleben, wenn wir die Maßstäbe des Wortes Gottes ernst nehmen im Miteinander, dann werden wir keineswegs nur Applaus ernten. Das wird keine Begeisterungsstürme auslösen bei denen, die uns beobachten. Klar, wenn wir lieb und nett mit unseren Nachbarn sind, wenn wir da Vergebungsbereitschaft ausleben, das haben sie alle mal gerne. Aber wenn wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir sie zwar von Herzen lieb haben, aber ihren Lebensstil in dieser oder jener Hinsicht nicht gut finden können, dass wir meinen, dass Gott da anderes für uns vorgesehen hat, dann wird das nicht nur Freude auslösen. Vielleicht bringt das sogar an manchen Ecken in Klassengemeinschaften oder am Arbeitsplatz Isolation mit sich. Der Stempel Spinner, weltfremd, realitätsfern, reaktionär oder was es nicht alles für Stempel gibt, der wird nicht lange auf sich warten lassen. Aber Jesus hat einen anderen Stempel auf sich genommen, den Stempel des Schlachtviehs, sich für uns alle hingegeben, damit wir aus der Orientierungslosigkeit rauskommen. Ich glaube, es ist notwendiger denn je, dass wir als Gemeindeleitung weiter darüber nachdenken, welche ethischen Maßstäbe uns als Gemeinde zu eigen sein sollten. Aber wisst ihr, irgendwelche Verlautbarungen von Gemeindeleitungen in Ehren, wir brauchen sie an bestimmten Punkten, aber das macht nicht den Unterschied. Erst wenn wir neu begreifen, was das mit uns ganz persönlich zu tun hat, erst wenn wir dem Geist Gottes Raum geben und sagen, Heiliger Geist, du siehst vielleicht, wie dieser Gedanke mich vollkommen gegen den Strich bürstet, wie ich eigentlich ganz anders gestrickt bin, aber ich bitte dich, hilf mir, dass ich mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meiner Lebensgestaltung in Einklang komme mit deinen Maßstäben, nicht um dadurch vor Gott gerechter zu sein, nicht um dadurch bei Gott Punkte zu sammeln, sondern zuallererst auch deshalb, damit Menschen an mir erkennen können, wie der Weg Gottes mit den Menschen denn eigentlich aussieht, was er eigentlich vorhat, was er eigentlich plant. Und ich glaube, dass da sicherlich Widerspruch kommen wird, aber ich glaube auch, dass das eine große, weite Tür der Hoffnung aufstoßen wird für Menschen in dieser Welt, die sich im Grunde nach Orientierung sehnen, die genau dieses Empfinden der Verlorenheit auf der großen, weiten Weide des Lebens kennen, wo sie nicht wissen, wo es lang geht und was ihr Leben wertvoll machen könnte. Lasst uns ihnen diesen Dienst nicht versagen. Sei du, Herr, der Mittelpunkt des Lebens, haben wir gerade gesungen. Der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Das eine bewahrt davor, dass wir in unserer Schwachheit zusammenbrechen und das andere davor, dass wir uns überheben. Und wir brauchen beides gleichermaßen. Der einzige Stab, an dem sich diese Welt messen lassen kann, der einzige Maßstab, der durchgängig Gültigkeit hat und behalten wird bis zum jüngsten Tag, ist der Stab des Kreuzes. Daran muss ich letztlich alles messen. Weil da die Liebe Gottes offenbar wird, die er zu seinen Geschöpfen hat, die ohne ihn verloren gehen, in die Irre gehen. Weil darin sichtbar wird, wie grausam und wie brutal die Wirkung von Schuld und Sünde sich im Leben von Menschen auswirkt. Das Kreuz ist das Resultat der Wirkung von Sünde. Diesen Maßstab zu verrücken, würde bedeuten, dass wir uns abermals der Orientierung berauben und dass wir abermals dieser Welt die so dringend notwendige Orientierung versagen. Deshalb ist es, glaube ich, gut und wichtig, dass wir regelmäßig miteinander das Abendmahl feiern. weil das den Mittelpunkt wieder in den Mittelpunkt drückt. Und weil es uns hilft zu erkennen, dass das, was uns vielleicht in der Zwischenzeit bewegt und beschäftigt hat, worüber wir vielleicht diskutiert haben und miteinander gerungen haben, das, was unseren Alltag gekennzeichnet hat, all das war sicherlich gut und wichtig, aber es war nicht der Mittelpunkt. Und von diesem Mittelpunkt ausgehend, einen Gott zu haben, der unsere Orientierungslosigkeit sieht, der sich nicht damit abfindet, sondern seinen eigenen Sohn gibt, damit wir wieder eine Richtung erkennen. Uns auf diesen Gott auszurichten, diesen Mittelpunkt neu zu erfassen und zu fokussieren, verleiht uns unglaublich viel Kraft, dann mit den Alltagsfragen wieder neu umzugehen. Und dann zu wissen, wo rechts und links und wo oben und unten ist. Und dann zumindest häufiger, nicht immer, aber häufiger sagen zu können, ich habe hier nicht 50 Optionen, sondern ich habe vielleicht 1, 2 oder 3, Heiliger Geist, leite mich jetzt. Und in dem Maße haben wir eben zu Recht, denke ich, von dem Soziologen gehört, wie sich die Optionen reduzieren, erhöht sich unsere Zufriedenheit. Wir sollten unserem Herrn danken für die Freiheit, in der wir leben dürfen. Aber wir sollten auch das Handwerkszeug, das er uns gegeben hat, in seinem Wort, mit seinem Geist, in der Feier des Abendmahls, dieses Handwerkszeug kräftig nutzen, damit wir in dieser Zeit nicht die Orientierung verlieren, sondern dass wir zu Leuten werden, die selbst wissen, wo es im Leben lang geht und die anderen Orientierungshilfe bieten können. Ich lade euch ein, vielleicht auch mit der guten Portion Orientierungslosigkeit, die gerade eure Lebenssituation kennzeichnet, dieses Abendmahl zu feiern. An den Tisch des Herrn zu kommen, zu sagen, Herr, danke, dass du genau dafür gestorben bist. Mach du dich selbst wieder neu zum Mittelpunkt meines Lebens, meines Herzens, meiner Stärke, meiner Schwäche. Und lass mich neu erfassen, was meine Rolle ist, damit ich statt auf dem Berge bin, damit Menschen sich an mir orientieren können, damit sie wieder wissen, was ihr Leben für einen Sinn hat. Ihr Lieben, spielt ihr mit uns ein Lied. Ich möchte einladen, dass während wir jetzt noch ein Lied zusammen singen, 5 Schwestern oder Brüder nach vorne kommen, die das Mahl gleich mit austeilen. Und dann wollen wir nach dem Lied gemeinsam gerne dieses Abendmahl feiern.